Ich finde, es war eine super Zeit. Danke, liebe Anja, danke, lieber Jones, danke, lieber Arnulf, wo wir heute im Lobpreis verbringen durftet, oder? Ich finde, es ist eine große Gnade, dass wir hier sein können, Gott anbeten dürfen, ihm dienen mit unseren Liedern, mit unserem Herz, dass wir unser Herz ihm öffnen können, auf die Art und Weise, wie wir es halt können. Das ist super. Und ich muss sagen, ich habe das dankbaren Herzens genossen heute Morgen. Es war eine Gnade, es ist eine Gnadenzeit und die geht jetzt weiter. Wir machen gerade die Serie Ich aber sage euch. Ja, da ist Jesus gemeint, er sagt immer was anderes, was wir denken. Und da machen wir weiter. Das Thema heute, wenn hibbelig, dann richtig hibbelig. Dann richtig hibbelig. Ja, wenn du hibbelig bist, dann richtig hibbelig. Steht im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Abvers 17, kann man das lesen. So, Liter Kaffee getrunken, voll hibbelig, ja, voll drauf. In dem Alter oder vielleicht jünger habe ich unter Abwesenheit meiner Eltern ein großes Glas Cinciano ausgetrunken. Da bist du nicht mehr hibbelig, da bist du in Narkose. Und das Pech war, dass die waren im Garten draußen, ich habe vorher Tür zugemacht, bin dann vom Fernseher eingeschlafen. Konnte keiner mehr rein, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ich bin morgens wieder aufgewacht. Ohne dass ein Notarzt kam, Magen auspumpen, das hat mir natürlich den Alkohol sich ausschleichen lassen und mir ging es wieder gut. Eine Möglichkeit, hibbelig zu werden, viel Kaffee zu trinken. Nächste Möglichkeit, mit dem Zug wegzufahren. Also, wenn man sieht, wer Pendler unter euch ist und mit dem Zug pendelt, der weiß, was hibbelig ist. Ja? Eher negative Art der Hibbeligkeit. Gestern Abend, wer das Spiel Bayern gesehen hat gegen Dortmund, ich glaube, die Bayern-Fans, die waren alle voll hibbelig. Die waren richtig drauf. Ja. Die haben sich sowas von gefreut. Letzte Woche verloren, 5-1 gegen Frankfurt. Und eine wunderbare Wende hat stattgefunden, 4-0 gegen Dortmund. Dann hat Uli Hoeneß gefragt, wie ist das möglich? Dann hat er gesagt, wir haben mehr gehabt wie letztes Mal und es gibt Strömungen bei den Spielern, die spielen auch manchmal gegen den Trainer. Nein, das hätte ich gerade nur in der Öffentlichkeit sagen. Aber es gibt auch Menschen, die bei Jesus hibbelig wurden. Und das schauen wir uns mal an. Die Ausgangslage war so, Jesus begab sich auf den Weg nach Jerusalem. Er sollte dort am Kreuz sein Leben geben. Also steht so drin im Lukas-Evangelium, wo gemerkt hat, dass seine Tage sich auf dieser Welt vollenden, auf dieser Erde vollenden, sein Dienst vollenden, hat er sein Angesicht nach Jerusalem gewandt. Ja, das war seine Richtung, das hat er sich vorgenommen. Dann hat er 70 Jünger bestellt, die ihm zu zweit jeweils vorangehen sollten. Also 2 und 2, 35 Paare waren das und die sollten in die Städte gehen und sollten dort praktisch das Reich Gottes verkündigen, kommt nachher noch. Im Alten Testament, kennt jemand von euch das Alte Testament? Okay. Im Alten Testament, da steht eine Wahnsinnsgeschichte im Richter 15. Wer kennt diesen Mann? Simson, ja. Simson, der Mann mit den langen Haaren, wie ich auch, aber ich habe nicht die Kraft gehabt wie er früher. Simson hat eine Philisterin geheiratet, dann kamen ein paar Umstände dazwischen, dass er sie nicht gleich heimholen konnte und dann kam er wieder zum Schwiegervater und er hat gesagt, oh, Pech gehabt, Junge, die habe ich schon mal anderen gegeben. Dann hat der Simson gesagt, okay, wenn ihr mir das so macht, da habe ich schon einen Plan, wie ich das euch mache. Dann hat er sich 300 Füchse gefangen, wie auch immer das gemacht hat, geködert, eingefangen, in Fallen gefangen, keine Ahnung, 300 Füchse und die hat er jeweils zwei und zwei zusammengebunden am Schwanz, hat am Schwanz hinter eine Fackel befestigt, die hat er anzündet und dann hat er diese Füchse in die Ernte von den Philister geschickt. Ja. Und praktisch, wo der Fuchs nahe kam, war in der Ernte mehr da. Ja. Da war alles niedergebrannt und ich habe gedacht, das ist was Prophetisches, das, was Jesus gemacht hat. Ja. Der Simson, der hat diese zwei Füchse wie zwei Jünger rausgeschickt, mit dem Feuer des Heiligen Geistes, verbunden mit der Liebe miteinander und ist in die Ernte des Feindes gegangen. Und so hat Jesus seine Jünger losgeschickt, dass sie in die Ernte des Feindes gehen und die vernichten, indem das Evangelium, die frohe Botschaft, die Vergebung der Sünden und so weiter, dass das gepredigt wird. Ja? Die Ernte des Teufels sollte vernichtet werden. Und das hat damals nicht aufgehört bei den 70, sondern das geht heute mit uns weiter. Ja? Jeder von uns ist ein Erntearbeiter. Und ich glaube, deine Füchse, das war schon irgendwo, was ist von denen übrig geblieben? Nix. Die haben ihr Leben hingegeben. Ihr Leben, ihr ganzes Leben praktisch brennend im Heiligen Geist sozusagen. Ja? Der Heilige Geist hat, so soll der Heilige Geist unser Leben verzehren, dass wir rausgehen in die Ernte und die gute Botschaft weitertragen, weil es gibt keine andere. Es gibt nur eine gute Nachricht, das ist die von Jesus. Jesus gab ihnen den Auftrag, in den Städten die Kranken zu heilen. Was hier fehlt, Dämonen auszutreiben, das fehlt hier. Bei den 12, wo er ausgeschickt hat, da steht es extra dabei. Aber hier steht es nicht dabei. Aber ich glaube, das war inklusive. Ja, war mit dabei. Sie sollten ankündigen, dass das Reich Gottes nahe gekommen sei. Das muss für die Juden damals eine Hammerbotschaft gewesen sein. Ja, die haben ja auf den Messias gewartet, schon über 1000 Jahre. Und es ist nichts passiert. Und jetzt kommt einer, wo man nicht genau weiß, was ist das einer, was macht der? Weil Jesus passt nicht ins Schema. Jesus hat damals nicht ins Schema gepasst. Und ich glaube, der passt manchmal auch nicht in mein Schema. Weil wir Gott klein machen. Wir machen ihn kleiner. Jesus ist ganz anders, wie wir immer denken. Das geht schon los. Wie denkt Jesus über mich? Ja. Und dann fangen wir mit unserem Selbstbild an. Gott hat ein ganz anderes Bild von uns. Ja. Er sieht uns geheiligt, gereinigt und er weiß, dass wir nur eine Wegstrecke vor uns gehen. Aber er sieht uns eigentlich im Prinzip schon fertig. Ne. Und wir sehen uns manchmal so armselig und mühselig und beladen. Anstatt wir zu Jesus gehen und unsere Lasten dort abladen, sagt, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Dann sind die 70 losmarschiert, sind in diese Städte, die Richtung Jerusalem auf dem Weg lagen, wo Jesus hinkommen sollte. Die kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und da muss man sagen, kurze Zeit vorher, ein paar Seiten vorher in der Bibel, da haben sie versucht, bei einem jungen Burschen einen Dämonen auszutreiben und das ging voll daneben. Ja. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Jesus und Petrus und Jakobus und Johannes waren auf dem Berg Hermon oben oder wie der immer hieß, wo Jesus halt diese Erscheinung gehabt hat, wo er ganz weiß geworden ist mit seinen Kleidern und alles. Und dann sind sie runtergekommen und kaum kommen sie runter. Mein Sohn ist besessen, die Jünger, die können ihn nicht austreiben. Und Jesus hat gesagt, wie lange muss ich es bei euch nur aushalten? Ja, der hat fast eine Krise gekriegt. Ja. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den her zu mir. Ja. Und dann hat Jesus diesen Dämon ausgetrieben und das Kind war befreit. Und der Vater war froh, glaube ich. Also, ja, und jetzt gehen die dahin, wahrscheinlich diese Erfahrung im Hintergrund, im Hinterkopf noch. Und dann erleben sie dort, dass das passiert, was Jesus gesagt hat. Ja? Macht Kranke gesund, verkündigt das Reich Gottes, treibt Dämonen aus und was auch immer. Diese Jünger, das waren keine ausgebildeten Theologen. Überrascht euch das. Keine Ausbildung. Es waren wahrscheinlich junge Leute, so wie einige hier drin noch sind, später auch nicht mehr. Und die sind losgezogen. Jesus hat sie berufen, das ist das Wichtigste. Du musst berufen sein, du kannst nicht in deinem eigenen Namen losgehen. Jesus hat sie berufen, er hat sie beauftragt und er hat sie befähigt. Ja? Von sich aus selber hätten die das nicht können, aber Jesus hat sie dazu befähigt. Und ich denke, so ist es bei uns auch. Wenn wir im Reich Gottes dienen dürfen, dann hat er uns vorher berufen und er hat uns befähigt. Weil es kann keiner von sich selber aus irgendwas machen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und dann sind sie gekommen, voll hibbelig, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die haben nichts mehr anders gesehen, ja. Und man muss ja eins mal so zwischenein schieben. Als Adam und Eva im Garten Eden waren, da waren sie die Herrscher der Welt, ja. Über die Tiere, über die Vögel, was es alles gab. Und auch über die Engel. Da war Gott, der Mensch, die Engel. Und als sie von dieser Frucht der Erkenntnis des Bösen und des Guten gegessen haben, da sind sie aus dieser Ordnung Gottes, die er am Anfang gemacht hat, rausgefallen. Sie sind unter die Engel runtergekommen. Ja. Sie sind unter die Macht Satans gekommen, weil sie ihm geglaubt haben. Ja. Sie sind unter die Macht der Sünde gekommen, und da kamen sie alleine nicht mehr raus. Und damals, als Jesus seinen Dienst getan hat, da hat es wieder angefangen, dass Gott den Menschen wieder in seine ursprüngliche Stellung zurückbringt. Ja. Wir haben das vorher gesungen, wir sind nicht mehr länger Sklaven der Furcht und der Sünde, weil wir Kinder Gottes sind. Und das müssen wir uns bewusst sein, wir sind nicht mehr unter der Gnade der Sünde. Ja, das heißt nicht, dass wir nie wieder sündigen, dass wir nie wieder Angst haben, dass wir nie wieder Fehler machen, dass wir uns nie wieder fürchten. Aber Gott hat uns einen Weg gegeben, dass wir da dagegen angehen können. Ja, der hat uns der Heilige Geist gegeben, der hat uns sein Wort gegeben. Da steht es 365 Mal am Tag drin, in der Bibel drin, fürchte dich nicht. Ja. Wir müssen uns von diesen Mächten, die es zweifellos gibt, ja, die gibt es immer noch. Die sind, Paulus sagt, die sind an denen am Werk, die dem Evangelium nicht glauben oder das Evangelium nicht kennen. Da kann der Feind nur wirken, aber bei uns versucht das halt. Ja. Der Feind versucht bei dir und mir, wie er uns irgendwie packen kann. Und man darf der Teufel auch nicht dumm schwätzen. Das ist ein Engelswesen, der im Moment noch große Macht ausüben darf. Und er hat lange Zeit gehabt, die Menschen zu studieren, ihre Schwächen und wie sie reagieren, wie sie sind. Ja. Der ist kein Depp nicht. Aber wir sind stärker als er. Wir sind durch den Heiligen Geist. Und auch das muss man aber wissen. Ja. Und wenn es soweit ist, muss man das machen. Da muss man auf die Hinterfüße stehen und sagen, ich widerstehe dir jetzt. Widersteht dem Teufel. Was macht er dann? Dann flieht er, ja. Naht euch zu Gott, haben wir heute Morgen gemacht, dann naht er sich zu uns. Ja? Es ist, versteht ihr? Und diese Möglichkeit und dieses Leben ist uns nur zugänglich, weil Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Anders täte es gar nicht gehen. Und es ist so ein Privileg, dass wir diese Werkzeuge haben. Das ist nicht selbstverständlich. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich noch nicht gläubig war, da hast du keine Chance gehabt. Und wenn du dann dich nur wie ein Idiot benimmst, dann hat der Teufel natürlich auch noch viel mehr Anrecht an deinem Leben. Ja? Und aus dieser Nummer wäre ich niemals alleine rausgekommen, wenn mir Jesus nicht begegnet wäre. Und das hat mein Leben total verändert. Und ich denke, euers auch. Es ist was anderes. Und wer will von euch heute noch in die Fleischtöpfe Ägyptens zurück? Keiner. Das geht gar nicht mehr. So dumm kann man gar nicht sein. Ja. Die Jünger voll hibbelig, die waren voll drauf. Ja, und jetzt müsste doch Jesus sagen, jawohl, ihr habt es begriffen. Super. Das ist nicht Jesus. Das ist ein Schauspieler. Aber der hat Jesus dargestellt. Ja? In einem Film, der am weitesten verbreitet in der Welt gezeigt wurde. Jesus legt eine Schippe drauf, ja. Wenn die mit ihren Dingen kommen, wir haben Dämonen ausfahren sehen, dann sagt Jesus, er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das war eine ganz andere Dimension, ja. Da war so ein paar Gehilfen, so Unterteufel oder was weiß ich, die dort in der Gegend rumgeschwirrt sind, aber Jesus hat den Chef gesehen, wie er fällt. Und jetzt weiß ich nicht, hat Jesus das gesehen, dass es schon war? Oder hat er das gesehen, dass es in der Zukunft kommt? Ich glaube, er hat es gesehen, dass es in der Zukunft kommt. Seine Macht ist beschränkt. Aber in der Offenbarung steht drin, dass der Teufel auf die Erde hinuntergeworfen wird und dass er da wütet, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Aber Jesus hat es schon gesehen, dass es kommen wird. Ja? Spätestens nachdem er am Kreuz gestorben ist. Das heißt, Jesus hat einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Sichtweise wie wir. Der sieht viel weiter, der sieht viel klarer, der sieht das, was wirklich, sagen wir mal, die Ursache aller Probleme ist. Aber ich glaube, er hat es sich nicht jetzt über die Jünger gestellt und hat es so von oben runter gesagt, sondern der hat es ergänzt, hat gesagt, wisst ihr, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen wie ein Blitz. Und dann ein Hammer. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Es ist echt der Hammer. Er gibt uns die Autorität über die Dynamis, über die Kraft, die Dynamik, die der Feind entfaltet, gibt er uns die Autorität. Ja. Der Feind kann nicht mehr im Leben machen, als du ihn gestattest. Ja. Und wenn er Angst verbreitet bei dir und Furcht, was alles kommen kann, was alles passieren kann, dann hat er Macht über dich. Aber du bist Gottes Kind. Du kannst sagen, das nehme ich nicht an. Ja, ich sehe das, ich sehe die Realitäten, da kann man ja die Augen nicht zumachen, muss man auch nicht. Sondern du weißt, Jesus ist größer. Und Jesus lebt in mir. Und der, der in mir lebt, der ist größer wie der, der in der Welt draußen ist. Ja. Es ist absolut, versteht ihr, was wir für eine Stellung haben, was wir für eine Position haben im Reich Gottes. Eine Position in dieser Welt, dass wir Fürbitte machen können, auch für Menschen, denen es nicht gut geht. Der Gott hört da drauf. Ja. Wo die vier Kameraden ihren gelähmten Mitbruder zu Jesus gebracht hin, durchs Dach runtergelassen haben, dass Jesus ihn heilt. Da steht in der Bibel drin, und als er ihren Glauben sah, entweder von den vier oder von den fünf, aber es war nicht der Einzelne, sondern ihren Glauben, die vier, die den gebracht haben, da hat er zu dem Kranken gesagt, nimm deine Bahre und steh auf. Ja. Deine Sünden sind dir vergeben. Zuerst hat er gesagt, die Sünden vergeben. Und dann hat er gesagt, wie kann der Sünden vergeben? Und Jesus sagt, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder nimm dein Bett und steh auf und geh. Und dann hat er gesagt, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und das ist die Bestätigung dafür, dass Jesus, unser Herr und Heiland, dass er Schuld und Sünde vergibt. Und wenn er das in deinem Leben getan hat, dann ist es so. Ja. Frage, ist es nur für damals gewesen? Ihr schüttelt die Köpfe. Es gilt bis heute. Ja, wir haben Markus-Evangelium, wo Jesus sagt, ganz am Schluss nach seiner Auferstehung, wo er die Jünger ausschickt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Die glauben. Ja, die an Jesus glauben. Du musst nicht alles verstehen. Du musst, ich sage mal, kein Theologiestudium gemacht, keine Bibelschule oder was auch immer. Nur Glaube. Nur der Glaube macht es. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Hat er gesagt, die glauben. Wunderbar. Darf man auch mal wieder sagen, dass es schön ist, in neuen Sprachen zu reden, ja? Wenn dir im Gebet nichts mehr einfällt, dann betest du in neuen Sprachen. Ja? Unser alter Vorsitzender Gottlob Ling, der Volksmission, der hat mal gesagt, er hat kein Problem mit seiner neuen Zunge, aber mit seiner alten. Das stimmt. Ja? Wir wissen nicht, was wir beten. Wir beten im Geist Geheimnisse. Ja? Wir verstehen das auch nicht. Aber wenn wir das machen, dann wird unser innerer Mensch erbaut. Unser geistlicher Mensch innen drinne, das Zentrum, das wird aufgebaut. Das ist wie, wenn man eine Batterie ladet. Ja? Und wenn der Akku immer voll ist, preis dem Herrn. Ja? Und man kann auch diese Sachen verlieren wieder. Ja, und wenn man sie einfach nicht macht, vergiss, der Feind macht es schon auch, der sagt, mach mal wieder geistliche Diät ein bisschen. Ist ja heute Mode, Diäten machen, Intervallfasten und was weiß ich alles. Aber wir machen Intervallgebet. Wir beten ohne Unterlass. So ist es eigentlich vorgesehen. Ja? Und manchmal fällt einfach nichts ein, dann betest du in Zungen. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das sage ich jetzt, nicht einfach machen. Ja, nicht einfach machen. Jetzt probiere ich mal aus, ob das stimmt. So funktioniert es nicht. Es gibt in Amerika eine Sekte, die den Schlangen aufheben. Die haben Giftschlangen im Raum drin und der Auserwählte darf da reingehen und darf die hochheben. Und wenn der Pech hat, dann wird er bissen. Ja? Da stirbst du halt. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Aber wenn du wieder Paulus beim Feuermacher in eine Feuerstelle reingehst oder beim Holzsammeln, ja, und du auf einmal beißt dich so ein Ding und die Einheimische wissen, der stirbt innerhalb der nächsten paar Minuten und der Paulus, der schleudert sie weg und fertig. Da funktioniert es. Aber nicht, wenn ich das daheim mache oder ich trinke mir jetzt E605 oder wer weiß überhaupt, was E605 ist. Pflanzenschutzmittel, die ältere Geschwister wissen noch, da sind Morde verübt worden mit dem in Deutschland früher. Das geht nicht, ja. Schwachen, das ist auch was Schönes. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Schwachen, das kann seelisch schwach sein, körperlich schwach sein. Und es ist jetzt nicht speziell für ja, es gibt Leute, die haben eine Gabe. Die haben eine Gabe, der Heilung weiterzugeben. Das gibt es. Aber das hast du auch durch und nicht. Wir können mit jedem beten. Das geht. Ist überhaupt kein Problem. Ja, dass wir einfach den Herrn bitten, dass er was macht in diesem Leben, dass er Heilung schenkt. Was auch immer. Und sie werden sich wohlbefinden. Hat unser Herr gesagt. Und er lügt nicht. Das ist so. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Sagt Jesus, der traut sich das zu sagen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Sollen wir uns nicht darüber freuen? Warum? Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, das ist Alltagsgeschäft. Ja? Das ist so und manchmal ist es nicht so. Unser Glaubensleben hängt nicht davon ab, wie viel Erfolg wir haben, sondern dass wir das machen, was der Herr uns beauftragt hat. Ja? Und das kann... Da gibt es Leute, die sind vielleicht, wenn man gerade Mission sagt, die sind Mission, da sind sich ein paar Leute bekehrt. Nicht der Rede wert in den menschlichen Maßstäbe, aber in Gottes Maßstäbe genau das, was sie an Auftrag hatten. Das Tagesgeschäft, das kann sich ändern. Das läuft manchmal gut, ja? Manchmal läuft es nicht. Gott ist keine Maschine. Und ich sah Enttäuschung da. Bist du enttäuscht? Ich war gestern auch enttäuscht. Der Arnulf kann das bestätigen. War so. Enttäuschung gehört zum Leben. Das kommt vor, ja. Ist so. Ja. Und jetzt? Soll ich da weinen, trauern, klagen? Nein. Gott hat was ganz anderes für uns. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Das ist das. Das ist der Blick, den Jesus hat. Ja, versteht ihr? Diese Dämonenaustreibung, Krankheilungen, das ist nice to have, das ist super. Aber das wird eines Tages vergehen. Ja, das ist im Moment. Aber das ist Ewigkeitsleben, dass wir im Himmel sind. Und wir haben, wenn in der Bibel steht, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dann heißt es, dass wir dort als gesamte Persönlichkeit bekannt sind. Ja, da steht nicht bloß unser Name dran. Täte mal interessieren, was da bei mir dran steht. Ob da mein bürgerlicher Name dran steht oder ob der Herr einen anderen Namen für mich hat, weil das dann irgendwie an meiner Haustür, wenn ich mal komme, ein anderes Klingelschild steht. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, mein Name, meine Person, mein ganzes Leben ist im Himmel bekannt. Versteht ihr, wir sind keine Massenware, auch wenn in der Bibel drin steht, dass viele Hunderttausende, Zehntausende mal Zehntausende vom Thron Gottes anbeten werden und werden Palmzweige Palmzweige, Schwinge und so weiter. Finde ich ein super Bild. Da habe ich schon was in der Bibel, wo ich mal bin. Da bin ich schon mit dabei. Ich finde es total witzig. Das denkt man gar nicht. Gell? Man liest es so in der Bibel. Aber da bin ich dabei und du auch. Hoffentlich. Da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir fit. Das muss das Wichtigste sein von unserem Leben, dass wir in dieser Anbetungshalle dabei sind. Unsere ganze Existenz, alles so, wie wir sind, wie wir im Himmel bekannt sind. Gott kennt ja viel mehr von unserer Persönlichkeit wie wir selber. Ja. Wir erfassen uns vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht 10-15% kennen wir und der Rest schlummert irgendwo zwischen Gehirn und Zehen. Ich weiß es nicht. Gott weiß alles. Gott kennt unsere gesamte Existenz und wir sind nicht bloß eine Nummer oder ein Beutematerial, das er dem Teufel abgejagt hat, sondern wir sind geliebt. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir sind so geliebt, dass Jesus sein Leben für uns dahingegeben hat. So. Ich habe mal in jungen Glaubensjahren mal Krise gehabt. Eine Glaubenskrise ist vielleicht übertrieben, aber Krise. Woher will ich wissen, dass Gott mich liebt? Ich merke gar nichts, ich spüre gar nichts. Ja. Man will immer was spüren. Manchmal spüre ich nichts. Ich spüre auch manchmal nicht, dass ich verheiratet bin, aber ich kann immer die Urkunde angucken. Dann weiß ich es wieder. Aber man spürt es nicht immer, ja? Man fühlt es nicht immer. Jetzt im Moment habe ich es überhaupt gerade gar nicht gefühlt. Und trotzdem ist es so. Und dann hat mir der Heilige Geist gezeigt, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, weil er dich liebt. Und war mir das klar. Das ist der Beweis. Weil das sein Leben, wer macht es, sein Leben für irgendjemanden zu geben, sagt der Paulus im Römerbrief. Er gibt von Gute riskiert vielleicht einer was, aber für solche Sünder wie mir, wer würde sein Leben geben? Ja. Aber Jesus hat es gemacht, als wir noch Sünder waren, weil er eine Vision gehabt hat über das, dass wir mal bei ihm dabei sind, weil er uns geliebt hat. Und seine Liebe, das toppt alles. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Und wenn du mal nichts zu freuen hast, mal, kann auch in Deutschland vorkommen, kein billiges T-Shirt kaufen können, keine billige Schuhe, oh, traurig. Aber dein Name ist im Himmel geschrieben. Ja. Und es gibt auch schlimmere Sachen, die ihm passieren können. Und das darf man nicht vergessen. Das muss immer präsent sein. Gott weiß das. Gott hat eine Ahnung. Der weiß, wie es mir jetzt geht. Und der hilft mir raus aus allem Schlamassel. So, wir kommen langsam zum Schluss. Kennt ihr die zwei? Reinhold Messner, Werner Schmidbauer vom Bayerischen Rundfunk in der Sendung Gipfeltreffen. Kann man übrigens in der Mediathek noch anschauen. Werner Schmidbauer ist mit dem Reinhold Messner in seiner Heimat, in den Dolomiten, auf eine schöne hohe Wiese hochgestiegen, wo er als kleiner Bub gespielt hat, mit seinen Geschwistern, seine Zehen oder was er gehabt hat. Und dann haben sie sich so unterhalten. Und der Werner Schmidbauer, der spricht die Leute, die er dabei hat, auch sehr oft auf den Glauben an. Und dann hat ihm der Reinhold Messner gesagt, das war so eng, dieser Glaube und das ganze Leben und der Pfarrer und das was alles, das war so eng. Ich habe so bald wie möglich geguckt, dass sie da rauskommen. Und hat gesagt, ich wollte mein Leben selber bestimmen. Ich wollte ein selbstbestimmtes Leben haben. Ja. Ist ihm äußerlich gelungen, muss man sagen. Und dann haben sie so auf so einem Felsbrocken, haben sie rasch gemacht, haben die berühmten Fleischpflanzer gegessen vom Werner Schmidbauer und Rotwein getrunken. Und dann hat der Herr Schmidbauer hat gesagt, der Louis Trenker, als er noch gelebt hat natürlich. Der Louis Trenker hat mal gesagt, über dich, über sie, als er noch gelebt hat, der Reinhold Messner ist ein toller Bergsteiger, ein toller Mann, aber er glaubt nicht an den Herrgott. Louis Trenker, ein Filou, wie es gewesen war, aber er hat an den Herrgott geglaubt, wie auch immer das in seinem Leben ausgesehen hat. Ich weiß es nicht, aber das hat er ihm vorgeworfen. Und dann hat Reinhold Messner gesagt, der Luis Trenker, der schwätzt von Sachen, da hat er keine Ahnung. Der weiß gar nichts. Wir haben zu dieser zukünftigen Welt, zu dieser jenseitigen Welt, haben wir keinen Zugang. Da können wir nichts drüber wissen. Wir müssen hier selbstbestimmtes Leben führen und was dahinter kommt, hinterher kommt, das wissen wir nicht. Da haben wir keine Ahnung. Und wo ich das so gehört habe, ist ja klar, da rattert ja mein Gehirn. Da ist der Scanner dann drin, kann das sein, was er sagt, oder kann das nicht sein. Und spontan habe ich gesagt, das kann nicht sein. Kommt was so Wichtiges, muss ich erst noch trinken vorher. Ich habe spontan gesagt, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Und dann, manchmal ist es gut, wenn man denkt, überlegt, was man denkt. Und dann habe ich gedacht, er hat recht. Der Reinhold Messner hat recht. Wir haben keinen Zugang zu dieser jenseitigen Welt. Haben wir nicht. Von uns aus. Haben wir nicht. Aber wenn so wie in Berlin die Mauer eingerissen wird, dann gibt es einen Zugang in DDR rüber und auf die andere Seite auch rüber. Ja. Und Jesus hat am Kreuz, als er gestorben ist, hat diesen Vorhang im Tempel zerrissen und ab da ist der Zugang zu Gott frei und der Heilige Geist kommt raus und wir dürfen ins Heiligtum hineingehen. Wir haben einen Zugang durch ihn. Jesus hat für uns diesen Zugang gemacht. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ja? Er ist die Tür. Vor mir sind viele gekommen. Ja? Das waren Räuber, Diebe, Mörder, Scharlatane, Betrüger. Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht. Es dreht sich immer um Jesus. Wenn irgendeiner kommt mit einer schönen Methode oder irgendwas und Jesus ist nicht dabei, dann kannst du es von vornherein sofort vergessen. Und Jesus hat uns diesen Zugang geschaffen in die jenseitige Welt. Und das andere ist, diese jenseitige Welt ist zu uns gekommen. Ja? Als Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, kam diese Welt, diese geistliche Welt in unser Leben hinein. Das ist ein Traum. Absolutes Privileg, unverdient. Haben wir nichts geleistet, haben wir nichts dafür leisten können. Keine Leistung, nichts. Wer Gott uns geliebt hat... Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe mich manchmal selber nicht geliebt, auch heute nicht. Aber Gott hat uns geliebt, Jesus hat dich geliebt und hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, komm rein und du bist hineingegangen und dann steht dahinter ein Stempel auf dir drauf, vor Grundlegung der Welt erwählt. Ja, das ist Gottes Plan, das ist absolut fantastisch. What a Privileg, dass wir da dazugehören dürfen. Drei Fragen. Die allerwichtigste, die wichtigste aller Fragen, ist dein Name im Himmel angeschrieben? Das ist die allerwichtigste Frage. Wenn du das nicht weißt, dann musst du es heute klären. Wenn der Herr an dein Herz klopft, dann musst du das heute klären, weil du weißt nicht, ob du heil zu Hause ankommst. Ich will nicht drohen, aber das kann so sein. Ja? Des Teufels liebstes Möbelstück, das ist die lange Bank. Kannst du morgen machen, übermorgen, nächste Woche ist auch noch Zeit. Aber die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo es um alles geht. Und wenn dein Name noch nicht im Himmel geschrieben ist, wenn du Zweifel hast oder wie auch immer, dann kannst du nachher zu der Ältesten kommen oder zu wem auch immer und kannst es ihm sagen und wir beten. Ja. Nächste Frage, füllst du den Platz aus, den der Herr dir angewiesen hat? Das ist genauso wichtig, ist auch wichtig, ja. Wir haben einen Platz, den der Herr uns zugewiesen hat, wo wir sein sollen, wo wir ihm dienen sollen. Das muss nichts Großes sein. Das muss nichts Wichtiges, nichts Bedeutendes sein. Das kann was ganz Kleines sein, ja. Wo kein Mensch sieht. Aber Jesus hat gesagt, mach das. Und das musst du wissen. Wo ist dein Platz? Weil irgendwann mal fragt, was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe, wusste gar nichts, dann nimm's wieder. Und da ist der Herr nicht zufrieden. Und als letztes, kennst du deine Stellung gegenüber dem Feind Gottes und lebst du da drin? Es reicht nicht aus, das zu kennen, meine Stellung zu kennen, reicht nicht aus, sondern ich muss da drin leben. Ja? Ich kann ein Adliger sein mit Yachten im Mittelmeer und was weiß ich alles und kann als Bettler in der Gegend rumstellen, wenn ich sage, ist mir egal, ich lebe, interessiert mich nicht. Ja? Aber wir sind mehr als Adlige. Wie hat Anja vorher gesagt, Könige und Priester sind mir berufen, ja? Einen Dienst zu machen. Und in dieser Stellung, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, wer wir eigentlich sind in Christus. Und einfach das auch so leben. Ja? Dich nicht immer gleich unterbuddeln lassen und sagen, ich habe keine Chance nicht. Nee, wenn der Herr mit dir ist, hast du alle Chancen. Ja? Und der macht es. Der kann auch manchmal ganz andere... Jesus hat nicht die Lösung, er ist die Lösung. Wenn wir bei ihm sind, dann kann kommen, was will. Ja? Er hat immer das Beste von uns. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Jesus, wir danken dir, dass du immer einen Weg über das hinaus hast, was wir denken und empfinden und wahrnehmen hast, sondern du hast alles im Überblick, Herr. Weil du der Sohn Gottes bist, weil du Gott selber bist, weil du weißt, was die Zukunft bringt, weil du weißt, was die Gegenwart bringt und was dort ist und du unser Leben kennst, Herr. Und so wollen wir dir diese drei Fragen hinlegen, Herr, dass du auch mit deinem Heiligen Geist in unser Herz kommst und anklopfst und zu uns sprichst, Herr Jesus. Und dass wir mit dir einfach von dir uns hineinnehmen lassen in deinen Plan, Herr, dass dein Wille geschieht im Himmel wie auf Erden, so in unserem Leben. Amen. Amen.